SR Info. Bilanz am Abend.
Deutschland vor dem Internationalen Gerichtshof. Nicaragua hat geklagt wegen des Gaza-Krieges. Gleich mehr dazu. Außerdem sprechen wir über die zunehmend schwierige Lage in der Ukraine und berichten über die Debatte um die gestiegene Ausländerkriminalität in Deutschland. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend. Fast 3.500 Kilometer entfernt von Gaza geht es heute und morgen in Den Haag um den Krieg dort, beim Internationalen Gerichtshof. Dort hat heute die Anhörung zu der Klage Nicaraguas gegen Deutschland begonnen. Zentraler Vorwurf: Berlin habe gegen die Völkermordkonvention von 1948 verstoßen, indem es Israel weiterhin mit Waffen beliefere. Sprich, Nicaragua unterstellt Israel einen Völkermord und der Bundesregierung die Unterstützung desselben. Jakob Mayer.
Nicaraguas Prozessvertreter haben Deutschland bei der Anhörung in Den Haag aufgefordert, die Militärhilfe für Israel sofort zu stoppen und Zahlungen an das UN-Palästinenserhilfswerk wieder aufzunehmen. Nicaragua wirft der Bundesregierung vor, durch Unterstützung für Israel Beihilfe zum Völkermord an der Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu leisten. Nicaraguas Botschafter in den Niederlanden, Carlos José Agüello Gómez, vor Gericht: Deutschland muss sich darüber im Klaren sein, dass militärische Ausrüstung und Kriegswaffen von Israel bei diesen Angriffen eingesetzt werden. Tatsache ist, dass die Sicherstellung von Nachschub und der Ersatz für Rüstungsgüter für Israels weitere Angriffe auf Gaza von entscheidender Bedeutung ist. Israel hat nach Ansicht Nicaraguas mit seiner Militäroffensive als Reaktion auf den Hamas-Überfall vom 7. Oktober die Grenze zwischen legitimer Selbstverteidigung und Völkermord überschritten. Botschafter Gómez hält Deutschland vor, diese Unterscheidung nicht zu treffen.
Surprisingly, Germany seems not to be able to differentiate between self-defense and genocide.
Überraschenderweise scheint Deutschland nicht zwischen Selbstverteidigung und Völkermord unterscheiden zu können, so Gómez in der Anhörung. Er nannte es zwar verständlich, dass die Bundesregierung wegen der Verbrechen des Holocaust eine besondere Verantwortung gegenüber Israel wahrnehme, aber dabei dürfe Berlin nicht das jüdische Volk mit der israelischen Regierung verwechseln. Im Gaza-Krieg hat Deutschland Nicaraguas Argumentation zufolge die Pflicht, die Unterstützung für Israel einzustellen. Das ergebe sich aus einem Urteil des Gerichts vom 26. Januar. Das hat in einem Eilverfahren nach einer Klage Südafrikas die Gefahr eines Genozids im Gazastreifen bejaht. Obwohl Berlin spätestens seit diesem Zeitpunkt um die Risiken wisse, liefert es weiter Rüstungsgüter an Israel. Damit nimmt die Bundesregierung nach den Worten des französischen Völkerrechters Alain Pellet in Kauf, einen Völkermord zu begünstigen. Kein Staat, weder Israel noch Deutschland, kann sich unter dem Vorwand, er könne sich verteidigen oder dem Opfer eines Angriffs bei der Verteidigung helfen, von den Grundregeln des Völkerrechts befreien. Nicaragua will Deutschland außerdem gerichtlich zwingen, seine Zahlungen an das UN-Palästinenserhilfswerk wieder aufzunehmen. Deutschland ist nach den USA weltweit der zweitgrößte Geber. Es hat wie andere Staaten die Leistungen eingefroren, weil Mitarbeiter des Hilfswerks die Hamas unterstützt haben sollen. Dadurch werde lebenswichtige Hilfe für die Palästinenser gefährdet, erklärte der ebenfalls Nicaragua vertretende deutsche Anwalt Daniel Müller. Es ist tatsächlich eine erbärmliche Ausrede für die palästinensischen Kinder, Frauen, Männer und Mädchen, einerseits humanitäre Hilfe zu leisten, auch durch Luftabwürfe, und andererseits die Waffen und die militärische Ausrüstung bereitzustellen, die benutzt werden, um sie zu töten und zu vernichten. Die deutsche Seite weist die Anschuldigungen entschieden zurück. Sie hat morgen Vormittag 2 Stunden Zeit für ihr Plädoyer. Die Beauftragte für Völkerrecht im Auswärtigen Amt, Tanja von Uslar-Gleichen, nannte Nicaraguas Darstellung eklatant einseitig. Deutschland verletze weder die Völkermordkonvention noch humanitäres Völkerrecht. Wann die 16 Richterinnen und Richter in Den Haag ihre Entscheidung verkünden, ist offen.
Ja, morgen wird dann ja erstmal Deutschland seine Position darlegen vor dem Internationalen Gerichtshof. Bei den Verhandlungen in Kairo über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung der Hamas-Geiseln ist derweil offenbar kein Durchbruch in Sicht. In diesem Sinne werden zumindest sowohl israelische Regierungsvertreter als auch Vertreter der Terrororganisation Hamas zitiert. In Israel selbst gibt es aber auch andere Töne direkt aus der Regierung. Clemens Fehrenkotte.
Es sei der richtige Moment für die Geiselfreilassung. Israel sei in der Lage, Zitat, schwierige Entscheidungen zu treffen und bereit, einen Preis zu zahlen, um die Geiseln zurückzubringen. Dies erklärte Verteidigungsminister Yoav Gallant vor neuen Rekruten. Israelische Medien berichten übereinstimmend, dass innerhalb der kommenden 48 Stunden die Verhandlungsdelegationen erneut zusammenkommen würden. Gallant sagte mit Blick auf den Truppenrückzug aus dem Süden des Gazastreifens: Wir bereiten uns auf das weitere Vorgehen vor. Wir haben Truppen abgezogen und trainieren jetzt für spätere Kampfhandlungen. Wir werden auch Rafah erreichen. Parallel dazu ist es unsere höchste Pflicht, unsere Geiseln nach Hause zurückzubringen. Es wird schwere Entscheidungen geben und wir werden bereit sein, einen Preis zu zahlen, um die Geiseln zurückzubringen. Danach werden wir die Kampfhandlungen wieder aufnehmen und alles Notwendige tun. Der israelische Fernsehsender Channel 13 berichtete am Nachmittag, Israel bereite sich darauf vor, Rafah innerhalb einer Woche zu evakuieren. Dies könnte mehrere Monate dauern, da die rund 1,5 Millionen vertriebenen Palästinenser in Rafah Schutz vor den ständigen Angriffen gesucht hätten. Zahlreiche Einwohner der Großstadt Khan Yunis kehrten nach dem Abzug der israelischen Bodentruppen von Rafah zurück in ihre Heimatstadt. Ihnen bot sich ein Bild der Zerstörung. Auf dem Dach eines Hauses stehend schilderte der palästinensische Journalist Hani Alasha heute Nachmittag den Anblick von einem der Hauptstraßen auf Khan Yunis so. Das Lager, das Gebiet, wurde nach einer israelischen Militäroperation, die 4 Monate andauerte, völlig zerstört. Die israelischen Fahrzeuge wurden abgezogen und Sie sehen auch die Mechanismen, die an diesen Orten die Zerstörung der Häuser durchführten. Sie sehen auch von diesem hohen Platz aus das Ausmaß der großen Zerstörung in dieser Hauptstraße hier, auch bekannt als die Al-Bar-Straße, im Bereich des Lagers Khan Yunis. Hier war ein zentraler Markt, bekannt als der Dara-Markt, und diese Straße, die zum Projektgebiet von Khan Yunis führt, ist völlig zerstört. Die Kreuzung von Al-Dara und dieser Straße führt in den Osten von Khan Yunis. Unterdessen teilten die israelischen Streitkräfte mit, dass sie gestern rund 320 Lkw mit internationalen Hilfslieferungen über den Grenzübergang Kerem Shalom in den Gazastreifen abgefertigt hätten. Die Vereinten Nationen und internationale Hilfsorganisationen betrachten diese Anzahl unverändert als viel zu gering, um die drohende Hungersnot vor allem im Norden des Gazastreifens eindämmen zu können. Der israelische Fernsehsender Kanal 12 berichtete unterdessen unter Hinweis auf Militärkreise, es sei eine der zentralen Wasserleitungen wieder geöffnet worden, die den Küstenstreifen zuvor mitversorgt hatte. Nach dem Terrorüberfall der Hamas vom 7. Oktober hatte Verteidigungsminister Gallant erklärt, Israel werde dem Gazastreifen Strom, Wasser, Treibstoff und andere Versorgungsgüter abstellen.
Vorrückende russische Truppen und immer neue Angriffe auf die Millionenstadt Kharkiv. Aber hier im Westen werden die täglichen Meldungen aus der Ukraine mittlerweile eher als Business as usual behandelt, am heute 775. Tag des russischen Angriffs. Trotz der Toten, der Verletzten, der Zerstörungen und der Gefahr, dass Russland weiter vorrücken könnte. Denn während die russische Armee Geländegewinne vermeldet, fehlt es der Ukraine weiter an Munition. Über die Lage habe ich am Nachmittag mit unserer ARD-Korrespondentin in Kiew, mit Rebecca Barth, gesprochen. Frau Barth, dass die Republikaner im US-Kongress wichtige Hilfen blockieren, das besorgt Präsident Zelensky. Er spricht jetzt sogar davon, dass seinem Land die Niederlage drohe. Bislang hatte er sich ja meist eher kämpferisch optimistisch gezeigt. Bevor wir gleich noch auf einzelne Kampfgebiete schauen, wie schlimm ist die militärische Lage für die ukrainischen Truppen derzeit generell?
Es ist tatsächlich ein massives Problem für die Ukraine, was aus der Blockade in den USA folgt. Es ist auf der einen Seite der massive Munitionsmangel an der Front, vor allem Artilleriemunition ist da immer wieder genannt, aber vor allem auch der Mangel bei Flugabwehrmitteln. Das sehen wir gerade in vielen ukrainischen Städten. Sie haben es schon angesprochen, Kharkiv auch immer wieder im Zentrum dieser Angriffe. Merkt man, dass die Ukraine immer weniger in der Lage ist, die Drohnen und Raketen abzufangen, die auf die Städte auch weit ab der Front geschossen werden.
Gerade in Kharkiv hat es am Wochenende wieder Tote und auch verletzte Zivilisten gegeben. Der Beschuss geht dort immer weiter und da leben ja immer noch über 1 Million Menschen in dieser Stadt. Wie ist denn das Leben im Moment dort?
Ja, das ist eine absolute Ausnahmesituation. Das Problem für die Stadt Kharkiv, es ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine, ist ihre geografische Nähe zu Russland. Sie liegt nur etwa 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt und ist deswegen schon seit 2 Jahren immer wieder im Fokus der russischen Truppen und hat kaum Zeit, ja, für Sirenenalarm. Dadurch, dass man so nah eben an Russland dran liegt, kommen die Raketen sehr häufig, bevor der Alarm ausgelöst wird. Und die Stadt versucht, sich darauf vorzubereiten oder damit umzugehen viel eher, indem man beispielsweise Schulen unterirdisch nun baut. Auch eine Schule in einer Metro, also auch unterirdisch, hat bereits eröffnet. Das heißt, man versucht sich sozusagen einzugraben. Es gibt Stimmen in Kiew, die sagen, also das ist jetzt eine neue russische Taktik, weil man Kharkiv vor 2 Jahren nicht einnehmen konnte, versucht man die Stadt nun dem Erdboden gleichzumachen. Aber der Bürgermeister widerspricht und sagt, also wir geben nicht auf, wir lassen uns nicht vertreiben. Und wir versuchen eben, so gut es geht, auf diese Angriffe zu reagieren.
Manche Experten fürchten gerade mit Blick auf Kharkiv ja auch schon eine russische Großoffensive im jetzt beginnenden Frühjahr. Kann man irgendwie abschätzen, wie groß diese Gefahr wirklich ist?
Ja, also es ist eine ganze Reihe Spekulationen zum aktuellen Zeitpunkt noch. Man versucht sich eben zu erklären, warum jetzt wieder diese massiven Angriffe auf die Region. Ich habe es eben schon gesagt, man hat vor 2 Jahren schon einmal versucht, die Stadt einzunehmen. Damals standen die russischen Truppen schon vor der Grenze Kharkivs. Sie waren in der Lage, die Stadt mit Artillerie zu attackieren. Sie haben große Teile der Region Kharkiv besetzt, monatelang. Die Ukrainer konnten die russischen Truppen dort zurückdrängen. Nun gehen viele in der Ukraine davon aus, dass Russland eine neue Offensive plant. Und da wäre Kharkiv strategisch sehr interessant für Russland. Es ist, wie gesagt, die zweitgrößte Stadt. Es ist ein sehr wichtiger Knotenpunkt auch für die Versorgung. Und Präsident Putin selbst hat davon gesprochen, an der russisch-ukrainischen Grenze eine Art Pufferzone, eine unbewohnbare, einzurichten.
Für gewisse Aufmerksamkeit bei uns sorgen heute neue Angriffe auf das Atomkraftwerk Saporischschja. Das soll laut internationaler Atomenergiebehörde bei einem Drohnenangriff einer der Reaktoren beschädigt worden sein. Die nukleare Sicherheit sei allerdings nicht beeinträchtigt. Jetzt will es aber auch keiner gewesen sein mit dem Beschuss, oder?
Ja, das ist für uns immer auch sehr schwierig einzuschätzen, was ist denn dort wirklich passiert. Das AKW Saporischschja ist seit 2 Jahren unter russischer Besatzung und seit 2 Jahren haben wir also keine Möglichkeit, die unterschiedlichen Anschuldigungen von beiden Seiten irgendwie unabhängig einschätzen zu können. Es scheint nun so zu sein, dass es dort Einschläge oder Explosionen gegeben haben soll an der Reaktorhülle. Also nicht am Reaktor selbst. Deswegen ist nach IAEA-Informationen auch aktuell keine Gefährdung radioaktiver Art. An sich ist diese Anlage sehr stabil. Es ist eine wirklich massive Anlage. Aber es ist natürlich eine bedrohliche Situation. Und die IAEA hat auch gesagt, also so etwas sollte natürlich nicht vorkommen eigentlich, wenn wir über das größte Atomkraftwerk Europas sprechen.
Über die Abhängigkeit der Ukraine von westlichen Lieferungen, sowohl an Waffen als auch an Verteidigungsmitteln im Sinne von Luftabwehr zum Beispiel, haben wir eben kurz gesprochen. Präsident Zelensky hat nun kürzlich aber auch nach langer Zeit, nach langem Überlegen zugestimmt, das Rekrutierungsalter für die ukrainische Armee zu senken, weil eben neue Soldaten gebraucht werden. Wie nimmt die Bevölkerung das eigentlich auf?
Es ist eine Debatte, die schon wirklich sehr lange in der Ukraine schwelt, immer mal wieder auch sehr hitzig teilweise diskutiert wird. Viele Menschen haben tatsächlich Angst vor einer strengeren, sag ich mal, Mobilisierung. Denn mobilisiert, eingezogen in die Armee, wird seit 2 Jahren regelmäßig. Es geht jetzt seit Wochen und Monaten darum, ob man diese Regelung anpasst an die Gegebenheiten. Und da wird unter anderem davon gesprochen, das Einberufungsalter abzusenken. Viele Experten sagen, in Anbetracht der Lage ist die Absenkung um wenige Jahre sozusagen eigentlich noch eine sehr luxuriöse Situation. Denn diese Kämpfe in den Schützengräben sind physisch sehr, sehr hart, sehr, sehr anstrengend. Und es ist nun einmal so, dass Männer vor allem zwischen 20 und Mitte 30 rein physisch am besten für so eine Situation gerüstet sind. Ich bin selber auf Truppenübungsplätzen in der Ukraine gewesen und habe gesehen, dass auch viel ältere Männer in die Armee eingezogen werden und die klagen über Schmerzen, über Knieschmerzen, über Rückenschmerzen, Schulterschmerzen. Das sind alles tatsächlich ja Probleme, die die Armee hat und die man im echten Kampfeinsatz dann nicht gebrauchen kann.
Sagt Rebecca Barth, unsere ARD-Korrespondentin in Kiew. Mit ihr haben wir über die militärisch schwierige Lage der Ukraine gesprochen. Und wegen der Bedrohung durch Russland, auch für die NATO-Staaten im Osten, hat die Bundeswehr heute damit begonnen, bis an die 5000 Soldatinnen und Soldaten dauerhaft nach Litauen zu verlegen. Also eine ganze Brigade. Wobei das jetzt nach einem größeren Aufbruch klingt, als es das heute erstmal war. Denn zu Beginn dieses praktischen Stücks Zeitenwende hat sich erstmal ein kleines Vorauskommando auf den Weg gemacht. Mario Kubina.
Das Vorkommando für die neue Litauen-Brigade beweist die Zuverlässigkeit Deutschlands. So formuliert es der litauische Verteidigungsminister Laurinas Kasčiūnas. Eine große Mehrheit der Menschen in dem baltischen Land steht nach seinen Worten hinter den Plänen, die NATO-Ostgrenze mithilfe der Bundeswehr stärker abzusichern. Die 21 Männer des Vorkommandos machen den Anfang. Heereschef Alfons Mais ist heute mit ihnen nach Vilnius geflogen. Auch er betont Deutschlands Verantwortung für Frieden und Freiheit in Europa. Falls nötig, werde man das Bündnisgebiet gegen einen möglichen Angreifer verteidigen, so der General. Das Vorkommando soll als Ansprechpartner für die litauischen Stellen dienen. Für die geplante Brigade braucht es Kasernen, Übungsplätze, Wohnungen und vieles mehr. Fast 5000 Soldatinnen und Soldaten sollen bis Ende 2027 in Litauen stationiert werden. Vorausgesetzt, die nötige Infrastruktur steht bis dahin.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Die neue Kriminalstatistik ist noch gar nicht offiziell vorgestellt. Da schlagen die Wogen schon hoch. Darüber berichten wir gleich nach den Meldungen mit Tanja Philipp Murer.
Die AfD-Spitze hat sich hinter ihren Europawahlkandidaten Büstron gestellt. Hintergrund sind Berichte über eine russische Desinformationskampagne. Büstron soll Geld von einem Propagandanetzwerk angenommen haben. Nach Beratungen des AfD-Bundesvorstands heißt es, zum jetzigen Zeitpunkt müsse der Vorstand von der Unschuld Büstrons ausgehen. Er habe heute sämtlichen Vorwürfen widersprochen. Die Sanierung maroder Brücken und die Modernisierung des Autobahnnetzes in Deutschland werden deutlich teurer als bisher angenommen. Die bundeseigene Autobahn GmbH teilte mit, für die Jahre 2025 bis 2028 seien zusätzliche 5,5 Milliarden Euro nötig. Bisher waren 8,6 Milliarden Euro eingeplant gewesen. Ein Sprecher sagte, vor allem das Modernisierungsprogramm für Brücken treibe die Kosten in die Höhe. Unter anderem sind viele Autobahnbrücken in Deutschland in einem schlechten Zustand. Nach dem Feuer in einem leerstehenden Gebäude der ehemaligen Gießerei Wehrle in Ottweiler haben die Brandermittler ihre Arbeit beendet. Laut Polizei gehen sie von Brandstiftung aus. Die Löscharbeiten gestern hatten gut 12 Stunden gedauert. Zwischenzeitlich waren bis zu 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Der abstiegsgefährdete Fußball-Bundesligist VfL Bochum trennt sich von Trainer Thomas Letsch. Das hat der Verein bestätigt. Mit Platz 15 in der Tabelle steckt Bochum aktuell im Abstiegskampf. Ein Nachfolger für Letsch ist noch nicht bekannt. Den neuen Trainer will der Verein nach Angaben zeitnah bekannt geben. Unterdessen hat Rudi Völler seinen Vertrag beim DFB vorzeitig verlängert. Er bleibt bis nach der WM 2026 Sportdirektor. Direktor der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Bundesinnenministerin Faeser kann sich sicher sein, dass ihr morgen noch mehr Aufmerksamkeit zuteilwerden wird als sonst ohnehin schon, wenn alljährlich die polizeiliche Kriminalstatistik vorgestellt wird. Denn diesmal überschlägt sich die Opposition fast schon mit Forderungen, bevor die Zahlen offiziell vorliegen. Anlass ist vor allem ein deutlicher Anstieg von Straftaten, die durch Ausländerinnen und Ausländer verübt worden sind. Aber auch sonst sind die Zahlen nicht wirklich positiv. Dietrich Karl Meurer.
Aus dem Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorab vorliegt, geht hervor, dass die Gewaltkriminalität im letzten Jahr deutlich gestiegen ist, auf den höchsten Stand seit 15 Jahren. Demnach gab es mehr gefährliche und schwere Körperverletzungen, mehr Raubdelikte, mehr Messerangriffe, mehr sexuelle Übergriffe, mehr illegale Grenzübertritte und so weiter. Auffällig ist auch, die Zahl der nicht-deutschen Tatverdächtigen ist gestiegen, um 17%. Dieser Trend sei schon im Laufe des letzten Jahres absehbar gewesen, sagt der Sprecher des Bundesinnenministeriums Maximilian Kall. Für weitere Details verweist er jedoch auf die bevorstehende Pressekonferenz von Ministerin Nancy Faeser.
Da muss ich einfach um Verständnis bitten, dass wir die Zahlen bis dahin nicht bestätigen können.
Insbesondere der gestiegene Anteil ausländischer Tatverdächtiger sorgt schon jetzt für teils heftige Reaktionen. Die AfD wirft der SPD-Innenministerin vor, sie habe offensichtlich die Kontrolle über die innere Sicherheit verloren. Martin Hess, der stellvertretende innenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, fordert erneut, Ausländer, die in Deutschland kriminell werden, abzuschieben. Bei der Union ist die Rede von einem Gefühl der Unsicherheit, das viele Menschen in Deutschland hätten. Julia Klöckner von der CDU sagt im ZDF, Fluchthintergrund oder Migrationsgeschichte dürften keine Entschuldigungen für Gewalttaten sein.
Natürlich gibt es auch Erklärungen dafür, zum Beispiel Fluchterfahrungen, Terrorerfahrungen, Gewalterfahrungen. Aber man kann nicht ein Land, das einen aufnimmt, um einem zu helfen, dann so noch mit Füßen treten. Und insofern muss da sehr klar gemacht werden, was auch die Hausregel Deutschlands ist.
Auch Klöckners CDU-Parteikollege, Sachsens Innenminister Armin Schuster, zeigt sich besorgt darüber, dass die Zahl der Tatverdächtigen ohne deutschen Pass deutlich gestiegen ist.
Dass sich diese sehr negative Entwicklung mit den jetzt vorliegenden Bundeszahlen tatsächlich bestätigt, zeigt, wie angespannt die Integrationsbedingungen im Hinblick auf Unterbringung, Sprache und Arbeit sind. Aus all diesen Gründen braucht es dringend eine Migrationsobergrenze für Geflüchtete.
Bei den Ampelparteien weiß man um die Sprengkraft der Kriminalitätsstatistik und des Themenbereichs Zuwanderung generell. Wohl auch deshalb plädiert FDP-Generalsekretär Bijan Dzirsaray für eine offene Diskussion.
Die demokratischen Parteien in Deutschland sollten sehr ehrlich mit den Schlussfolgerungen dieser Debatte oder aus den Zahlen mit den Schlussfolgerungen sehr ehrlich umgehen. Genauso wie ich in der Vergangenheit gesagt habe, beim Thema Migration müssen die demokratischen Parteien sehr sachlich, aber deutlich argumentieren, im Einklang mit der Realität im Land.
Sonst, so ergänzt der Liberale, wohl mit Blick in Richtung AfD, würden diejenigen davon profitieren, die nicht interessiert seien an echten Lösungen für das Problem. Mit Spannung wird nun also erwartet, wie Innenministerin Faeser die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik erklärt und welche Schlüsse sie daraus zieht.
Gute Nachrichten heute für Urlauber und Geschäftsreisende, zumindest wenn sie mit dem Flieger unterwegs sind. Nach der Einigung zwischen Lufthansa und Bodenpersonal ist nun eine weitere Auseinandersetzung, die für Streiks gesorgt hat, befriedet. Johannes Frevel.
Der Tarifstreit in der Luftsicherheit ist vorerst beendet. Flugpassagiere können davon ausgehen, dass es zumindest bei den Sicherheitskontrollen an Flughäfen in der diesjährigen Reisezeit keine Streiks mehr geben wird. Die Tarifparteien einigten sich nach monatelangen Verhandlungen darauf, die Annahme eines kürzlich erzielten Schlichterspruchs zu empfehlen. Sollten die zuständigen Gremien bei den Luftsicherheitsdienstleistern und bei Verdi bis morgen Mittag zustimmen, wäre der Tarifkonflikt für die bundesweit 25.000 Beschäftigten vorerst beendet. Die Stundenlöhne der Beschäftigten sollen in mehreren Schritten zwischen 1,85 € bis zu knapp 3 € steigen. Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper resümiert.
Wir haben Lohnerhöhungen durchgesetzt, die im Grunde Inflationsausgleich darstellen. Und damit haben wir nachhaltig die Kaufkraft der Kolleginnen und Kollegen gesichert. Was wir leider nicht durchsetzen konnten, waren Mehrarbeitszuschläge ab der ersten Stunde. Insbesondere für Teilzeitbeschäftigte. Da waren die Arbeitgeber dermaßen hartnäckig und nicht bereit, Kompromisse einzugehen, dass wir dieses Thema nochmal vertagen mussten.
Darüber soll zum Jahresende nachverhandelt werden. Das bedeutet, in dieser Reisesaison sind weitere Streiks bei der Luftsicherheit an deutschen Flughäfen vom Tisch.
Tarifeinigungen bei den Beschäftigten in der Luftsicherheit. Aber damit sind noch nicht alle Streikrisiken beseitigt, zumindest nicht bei der Lufthansa. Dort steht noch eine Tarifeinigung mit dem Kabinenpersonal aus. Da soll diese Woche weiterverhandelt werden. Keine Probleme im Luftverkehr, das freut auch Reiseveranstalter. Und für den größten Reiseveranstalter Europas ist diese Nachricht genau am richtigen Tag gekommen. Denn heute ist TUI mit seiner Aktie an den Finanzplatz in Frankfurt zurückgekehrt. Bianca von der Au.
Das Comeback an die Börse Frankfurt als Haupthandelsplatz ist zunächst geglückt. Gleich zu Handelsbeginn hat die TUI-Aktie um mehr als 4% zugelegt. Zuvor hatten der Vorstand und einige Gäste mit Applaus und dem Läuten der traditionellen Börsenglocke die Rückkehr der TUI-Aktie von London nach Frankfurt gefeiert. Der Vorstandsvorsitzende von Europas größtem Touristikkonzern, Sebastian Ebel, erhofft sich von der Hauptnotierung der Aktie in Frankfurt mehr Wachstum.
Wir haben die große Chance, einen globalen Champion im Markt zu etablieren. Und jetzt geht es darum, auch mit der Unterstützung, die wir hier haben, als deutsches Unternehmen global zu wachsen.
Von der Konzentration auf den Börsenplatz Frankfurt erhofft sich der Konzern aber auch, Kosten zu sparen. Zudem bringe es regulatorische Vereinfachungen, wenn die TUI-Aktie nur noch an einem Börsenplatz gelistet ist. Die TUI ist einer der weltweit führenden Touristikkonzerne. Nach Angaben des Vorstandschefs hat die TUI zuletzt in Europa massiv Marktanteile gewonnen.
Was bei uns besonders dazu kommt, dass wir eigene Produkte produzieren, dass wir eigene Hotels haben, dass wir eigene Kreuzfahrtschiffe haben. Und das macht TUI einzigartig.
Das macht das Geschäftsmodell der TUI aber auch kostspielig. Schließlich müssen mehr als 400 Hotels und Resorts betrieben werden, sowie 16 eigene Kreuzfahrtschiffe und 5 Fluggesellschaften mit mehr als 130 Mittel- und Langstreckenflugzeugen. Die TUI will verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen setzen, denn hier droht ihr die größte Konkurrenz von den reinen Digitalreisevermittlern wie Booking.com oder Airbnb, die an der Börse deutlich höher bewertet werden als Europas größter Reisekonzern TUI. Analyst Oliver Wojan sieht eine Stärke der TUI, die der Konzern auch ausbauen will, die eigene Marke.
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass TUI eigentlich die stärkste Marke bei den Reiseveranstaltern ist. Und TUI fängt aus meiner Sicht erst jetzt damit an, dieses Markenpotenzial voll auszuschöpfen.
Die Konzentration auf den Börsenplatz Frankfurt kann dabei helfen. Beobachter rechnen damit, dass die TUI bereits im Sommer in den MDAX mit den mittelgroßen Unternehmen aufsteigen wird, was zu noch mehr Sichtbarkeit bei Investoren führen dürfte. Allerdings ist die Aktie noch weit von ihrem Höchststand vor dem Corona-Absturz entfernt.
Bianca von der Au hat berichtet. So, zum Schluss brauchen wir jetzt nochmal Ihre volle Konzentration, denn jetzt geht es um Physik, Klimawandel und die Uhrzeit. Klingt nach einem Thema für Physik-Nerds, zeigt aber mal wieder, dass wir uns die Komplexität der Welt, in der wir leben, oft gar nicht bewusst machen. Laura Strätling.
Unsere Uhren ticken immer gleich schnell. Sie orientieren sich an den sogenannten Atomuhren. Doch exakt die richtige Uhrzeit zeigen die Uhren trotzdem nicht immer. Denn die Erde dreht sich nicht immer genau gleich schnell. Unsere Zeitmessung und die tatsächliche Uhrzeit passen dadurch nicht mehr hundertprozentig zusammen. Durch verschiedene Einflüsse, wie die Gezeitenkraft des Mondes, wurde die Erdrotation in der Vergangenheit immer langsamer und die Tage ein kleines bisschen länger. Die Folge? Ein Tag auf der Erde ist nicht genau 24 Stunden lang. Die Lösung? Seit 1972 werden sogenannte Schaltsekunden eingefügt, sobald die Abweichung mehr als 0,9 Sekunden beträgt. So wurde der Unterschied ausgeglichen. Zumindest bis vor ein paar Jahren. Seit 2016 beschleunigt die Erdrotation wieder und eilt dem Takt unserer Weltuhren sogar voraus. Eine neue Studie des Geophysiker Duncan Agnew zeigt, wenn dieser Trend so weitergeht, bräuchte man sogar eine sogenannte negative Schaltsekunde. In der Silvesternacht würde dann kurz vor Mitternacht eine Sekunde übersprungen werden, damit Erdrotation und Uhrzeit wieder zusammenpassen. Das könnte aber zu Problemen führen. Denn mit so einer negativen Schaltsekunde könnten viele Kommunikations- und Softwaresysteme aktuell nicht umgehen. So etwas gab es nämlich bisher noch nicht und viele Softwaresysteme haben nur gelernt, zusätzliche Sekunden aufzunehmen. Eine vorläufige Lösung für dieses Problem könnte auf den ersten Blick etwas überraschend, der Klimawandel liefern. Denn durch die Eisschmelze an den Polen steigt der Meeresspiegel und der wiederum verlangsamt die Rotation unserer Erde. Genau auf 24 Stunden kommt die Erde so aber nicht heraus. Dafür ist der Effekt zu klein. Die Erderwärmung verzögert nur den Zeitpunkt, an dem man eine negative Schaltsekunde braucht. Voraussichtlich bräuchte man sie nicht schon im Jahr 2026, sondern erst 2029. Das gibt den Experten noch etwas Zeit. Wann und ob so eine negative Schaltsekunde tatsächlich eingeführt wird, ist nämlich noch unklar. Das soll auf der nächsten Generalkonferenz für Maß und Gewicht im Jahr 2026 diskutiert werden.
So, da haben wir doch wieder was gelernt. Schauen wir noch aufs Wetter. Am Abend sind noch vereinzelt Schauer möglich. Die Nacht wird zunächst trocken. Nach Mitternacht kommt schauerartiger Regen auf. Tiefstwerte 12 bis 9 Grad. Morgen am Dienstag zunächst dicht bewölkt. Im Laufe des Nachmittags lockern die Wolken etwas auf. Vereinzelt sind aber noch kurze Schauer möglich. Höchstwerte nur noch 9 bis 13 Grad. Am Mittwoch bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken meist trocken und maximal 12 bis 16 Grad. Das war's für heute von der SR Info Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Schönen Abend noch. Tschüss.